Josef, ich bin dir sehr dankbar, dass du das so gesagt hast. Nicht, dass ihr nachher enttäuscht seid. Ich werde heute nicht übers Geld predigen. Geld habt ihr ja. Und Geld hat der Herr auch. Aber es ist manchmal in den falschen Taschen. Und von daher möchte ich heute einen anderen Text mit euch betrachten, wo es zwar auch um das Haben und Nichthaben geht. Kennt ihr das auch? Da klingelt es an der Haustür, es steht ein junger Mann dort oder eine junge Frau und bittet euch um eine Geldspende. Oder ihr tretet auf einen Bahnhofsvorplatz und kaum, dass ihr ihn betreten habt, steht an der Seite jemand und spricht euch an: Hast du mal einen Euro für mich? Oder ihr wollt in den Gottesdienst und vor der Gemeindetür sitzt eine Person und bittet um eine Spende. Wie geht's euch in solchen Situationen? Was denkt und was fühlt ihr? Oh, bloß weg, ganz schnell weg hier. Wie kann ich diesen Bittsteller nur abwimmeln? Was habe ich, das ich geben kann? Was wird diese Person mit dem Geld eigentlich machen? Wird sie Alkohol kaufen? Und ich frage mich in solchen Situationen oft, hilft es diese Menschen wirklich? Und ich merke, dass mich die Not, die Bitte eines Bittstellers oft kalt lässt. Zu oft wird um Hilfe gebeten und ich habe auch oft sehr gute Antworten oder Ausreden parat, nicht zu helfen. Wer Hilfe braucht, der kann sich ja heute bei uns bei entsprechenden Behörden oder Organisationen melden und da wird die Person dann auch die nötige Hilfe erfahren, die sie braucht. Und auch die Frage, wer bin ich denn? Was habe ich schon zu geben? Was habe ich zu geben, das über die eigentliche Bedürftigkeit hinausgeht? Ähnlich ging es Petrus und Johannes in der Apostelgeschichte, von der heute mein Predigttext erzählt. Und ich lese aus der Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 15 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um vor den Tempelbesuchern seine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte: Sieh uns an. Und der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen hinauf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Und da sagte Petrus zu ihm: Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Und im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Und als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang Und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer Sicht vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Eine wunderbare Geschichte. Ein notleidender Mensch bittet die Apostel um Hilfe und er wird im Nu gesund. Schnell fällt der Blick auf das Wunder, dass der Gelähmte nun wieder laufen kann. Aber die Geschichte, finde ich, ist doch vielschichtiger und das Wunder steht eigentlich erst am Ende der Geschichte. Fangen wir aber einmal von uns aus an. Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Tempel, um dem Nachmittagsgebet nachzukommen. Da werden sie von einem Bedürftigen angesprochen und um Hilfe gebeten. Nichts Ungewöhnliches in dieser Zeit. Hofften doch die Bedürftigen darauf, dass gerade die Frommen dem Gebot der Mildtätigkeit nachkommen würden und ihnen auch etwas in den Hut werfen könnten. Schnell ein paar Münzen in den Hut werfen und dann ab zum Gebet. Wie viele von uns geht es so, dass sie auf dem Weg zu einer Gemeindeveranstaltung sind und auf dem Weg von jemandem angesprochen werden? Bedürftigkeit in unseren Tagen hat ja viele Gesichter und viele Facetten. Es geht hier nicht um rein materielle Dinge. Manchmal wäre es hilfreich, einem Menschen nicht einfach die Dinge, um die er bittet, abzuspeisen, sondern sich für diesen Menschen einmal wirklich Zeit zu nehmen. Und dann meldet sich oft eine Stimme in uns. Da muss jetzt etwas weitergegangen werden, sonst kommst du zu spät zur Veranstaltung. In unserer Geschichte sehen wir hier schon das erste Wunder. Petrus und Johannes halten inne. Sie verweilen, sie bleiben stehen und kommen in Kontakt mit dem Bedürftigen. Die Gemeindeveranstaltung findet heute nicht hinter den Tempelmauern bzw. Kirchenmauern statt, sondern in diesem Fall direkt vor der Tür. Wer von uns würde sich eigentlich in solchen Situationen aufhalten lassen? Und genau hier geschieht, finde ich, schon das erste Wunder. Petrus und Johannes, sie lassen sich aufhalten. Sie lassen sich stören auf ihrem Gang in die Kirche. Ihr Vorhaben also, zum Gottesdienst zu gehen, ist zwar lobenswert, aber in diesem Fall gehen sie einmal ganz anders vor. Heute findet für sie der Gottesdienst draußen vor der Kirchentür statt, anstatt in den Kirchenmauern. Da, wo Menschen Hilfe brauchen, da ist auch der Ort für den Gottesdienst. Da ist Gelegenheit, Gott ganz konkret zu dienen. Gottesdienst, der Dienst für Gott und mit Gott, das ist mehr als eine Stunde am Sonntagmorgen. Gottesdienst soll an allen Tagen sozusagen vor der Kirchentür stattfinden. Und Petrus und Johannes lassen sich deshalb stören. Sie lassen sich in ihrem wohlgemeinten Vorhaben unterbrechen und sind offen für die Menschen, denen Gott ihnen im wahrsten Sinne des Wortes vor die Füße legt. Ich habe einmal von einem Menschen gehört, der sich als Penner verkleidet hat. sich vor die Tür der Gemeinde postiert hat und er sah wirklich nicht gut aus. Er roch auch nicht gut. Der sprach die Menschen an, die in den Gottesdienst eilten. Alle, die in den Gottesdienst wollten, sahen verschämt zur Seite. Keiner fand sich, der mit diesem Mann in Kontakt kommen wollte. Und dann geschah Folgendes. Der Gottesdienst begann, es wurden die schönen, frommen Lieder gesungen, und als die Predigt dran war, kam dieser Mensch nach vorne, demaskierte sich und hielt eine Predigt über Nächstenliebe. Die Folge war, dass dieser Mensch von seiner Gemeinde ein Predigtverbot erhielt. Dramatisch, wie ich finde. Natürlich ist das für eine Gemeinde nicht schön, so vorgeführt zu werden, aber manchmal sind ja auch ganz drastische Maßnahmen notwendig, um uns aus unserem religiösen Wahn herauszuholen. Petrus und Johannes hier in unserer Geschichte gehen auf den Bedürftigen ein. Und zwar auf eine sehr irritierende Art und Weise. Sieh uns an. Wer sind wir schon? Was haben wir zu geben? Was kann ich dir geben, was dir wirklich hilft? Was kann ich dir geben, was die Ursache deiner Bedürftigkeit wegnimmt? Der Blick auf uns und auf das, was wir zu geben haben, lässt uns ja oft sehr schnell resignieren. Wer bin ich schon? Was könnte ich geben, das der andere nicht hat? Zu oft schauen wir auf unsere Defizite und lassen uns dadurch herunterziehen und packen manche Dinge einfach nicht an. Sieh uns an. Gold und Silber habe ich nicht. Doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi aus Nazareth, steh auf und geh umher. Eins ist Petrus und Johannes klar. Almosen helfen hier nicht weiter. Hilfe muss weiter und auch tiefer gehen. Vor allem muss sie nachhaltig sein. Und sie schauten auf das, was sie haben, und das ist nun einmal die Kraft Jesu Christi, die ihnen durch den Heiligen Geist vermittelt wurde. Gold und Silber haben wir nicht, sagen sie dem Gelähmten, aber das, was wir haben, geben wir dir. Paulus und Johannes wissen also sehr genau, was sie haben, aber sie wissen auch genauso, was sie nicht haben. Ich glaube, eine der Krankheiten unserer Zeit, auch unserer Gemeinden oft ist, dass wir vor allem nur das sehen, was wir nicht haben. Wir haben kein Geld, wir haben keine Zeit, wir haben keine vollen Kirchen, wir haben keine Lobby, wir haben oft keine Jugendlichen und junge Familien in der Gemeinde, wir haben oft keinen Erfolg. Und vor lauter Nichthaben werden wir immer kleiner, resignieren, wir fühlen uns unbedeutend, wir ziehen uns doch manchmal zurück in unser Schneckenhaus oder, soll ich sagen, in unser Gemeindehaus. Wir können von der heutigen Geschichte lernen, von dieser Sichtweise einmal wegzukommen. Wir sind eingeladen, und zu entdecken, was wir haben. Petrus und Johannes haben ihre Besitztümer eingesetzt. Sie haben mit den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, gewuchert. Und du fragst sicherlich, wie. Sie haben, finde ich, als erstes ihre Augen genutzt, um den Bettler überhaupt erst einmal anzusehen. Sie schenken ihm Beachtung und sie geben ihm so ein Stück der Würde zurück. Ihm, der sonst ein namenloser, liebloser, soll ich es mal sagen, wie ein Opferstock behandelt wurde, an dem man schnell immer vorbeigeht, ein paar Münzen in seinen Hut wirft, ihn machen sie wieder zu einem Menschen, weil sie ihn ansehen, weil sie ihn ansprechen und ihn berühren. Wie gehen wir heute mit unseren Mitmenschen um, wenn wir sie begrüßen und fragen, wie geht es dir? Und seien wir mal ehrlich, sind wir wirklich daran interessiert, eine Antwort zu bekommen? Haben wir dabei einen echten Blickkontakt oder sind wir mit den Gedanken schon wieder bei einem anderen? Und dann das Größte. Petrus und Johannes haben für ihn geglaubt und gehofft, dass die heilbringende Kraft Jesu auch in diesem Menschen zur Wirkung kommen kann. Und Gott erlässt dies wirklich geschehen. Augen, Mund und Hände, das alles, finde ich, haben wir doch auch. Vielleicht auch Glauben und Hoffnung, die wir an andere weitergeben können. Und das bringt mich dann zu der Frage, können wir über das Wirken Gottes verfügen? Die Wirksamkeit Gottes ist immer eine Gabe Gottes, die wir niemals besitzen werden. Aber sie ist uns verliehen. Wenn wir bereit sind, das zu teilen, was Christus uns anvertraut hat, dann werden Wunder geschehen. Vielleicht nicht sofort ein spektakuläres Heilungswunder, aber vielleicht kleine Wunder, die den Menschen helfen, die Hilfe in ihrem Leben benötigen. Und das können wir von Petrus und Johannes hier lernen, dass dort, wo wir bereit sind, Menschen wirklich zu begegnen, dass genau dort Wunder geschehen. Manchmal geschehen sie von jetzt auf gleich und manchmal brauchen sie auch ihre Zeit. Aber sie geschehen, wenn wir bereit sind, das einzusetzen, was wir haben. Und deshalb die Frage an dich, was hast du, das du mit anderen Menschen teilen kannst? Welches Potenzial hat Gott in dein Leben hineingelegt, das darauf wartet, wirklich entfaltet zu werden? Wie oft oder wie lange willst du dich noch hinter deinen Minderwertigkeitsgefühlen verstecken? Gott kann und er will dich in dieser Welt gebrauchen und dich und die Welt verändern. Aber du musst dafür bereit sein. Und ich frage dich, bist du dazu bereit? Ich bin mir sicher, dass jeder unter uns hier etwas in sich hat, das dazu beitragen kann, Menschen gesund zu lassen. Dass die neue Kraft schöpfen können, Mut bekommen und Hoffnung für ihr Leben sehen. Da ist zum Beispiel einer, der kann gut zuhören und ein anderer gut Situation erfassen und das Notwendige sagen. Da ist eine, die gut Musik spielen kann und ein anderer kann biblische Botschaften und Kind in kindgerechter Sprache erzählen. Da ist jemand, der kann mit seinen finanziellen Möglichkeiten andere kräftig unterstützen. Und da ist ein anderer, der hat viel Zeit und Ruhe
um in aller Stille für andere zu beten. Da ist auch eine, die kann besonders gut organisieren oder Feste vorbereiten, und dann eine, die mit ihrer Fröhlichkeit und ihrem Lachen andere anstecken kann. Und aus all diesen Fähigkeiten, aus diesen unzähligen Fähigkeiten, kann wie aus einem einzigen Puzzleteilchen ein schönes, buntes Bild einer Gemeinde entstehen, in der es menschenfreundlich zugeht. Da können andere wieder Kräfte sammeln und zu Kräften kommen, aus ihrem Gelähmtsein zum Aufbrechen kommen. Ein wirklich wunderbares Bild von Gemeinde, wenn wir nur wissen, was wir haben. Was ich habe, das gebe ich dir, sagt Petrus. Man muss sich also nicht zwingen zu dem, was man gar nicht hat. Aber man muss wissen, was man hat, um wirklich auch geben zu können. So, ihr Lieben, können große und kleine Wunder geschehen. Dass dieser Mensch da sitzt, der sich nicht bewegen kann von Mutterleib an, dass er am Gotteshaus sitzt, vor dem Gotteshaus, weil er sich selbst nicht allein hineinbegeben kann, der zur Gebetszeit dort sitzt, er erlebt ein Wunder. Gebetszeit als Wunderzeit? Damit hätte ich nicht mehr gerechnet, hat er selbst wohl gedacht, und haben die Zuschauer und all die Anwesenden sicher gesagt und bestätigt. Verwunderung und Entsetzen erfasst sie. Welche Erwartungen haben wir eigentlich vor dem Tempel und im Tempel? Zuschauer und Beter, der ganze Trubel, ein bisschen Abwechslung, aber auch das Unerwartete. Überraschende Wendungen gibt es ja im Leben. Dieser Gelähmte hält aus und er hält durch auf seinem zugegebenermaßen eingeschränkten Sitzplatz. Er hält aus und er hält durch, weil ihm Almosen wie ein Trostpflaster im grauen Alltag gegeben werden. Man hat sich ja schon so daran gewöhnt. Und da kommt einer und sagt, sieh uns an, sieh mal nicht auf deine Spendendose oder deine Decke, die du ausgebreitet hast, sieh uns an. Vielleicht hat er gedacht, was hilft mir das? Oder damit ist mir letztlich auch nicht geholfen. Mir ist allein geholfen mit Geld, und so denken ja auch heute viele Menschen außerhalb des Tempels. Man gewöhnt sich ja an alles. Was soll ich mich einmischen? Schwerer Kopf und schwere Beine, das habe ich ja auch immer wieder. Sieh uns an. Und das müssen wir uns einfach einmal klar machen, was das bedeutet. Sieh uns an, ich sehe dich an, ich lasse mich auf dich ein. Und dann heißt es, und er ergriff ihn bei der rechten Hand, er richtete ihn auf, und sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Das mag, ihr Lieben, kein Trost sein für Rollstuhlfahrer und Querschnittsgelähmte. Es mag zunächst kein Trost sein für Menschen, die ihre Beine nicht mehr selbst gebrauchen können, aber es kann ein Trost und eine Kraft werden, wenn einer kommt und sagt, mich interessiert nicht, wie viel Geld du am Tag bekommst, sondern mich interessierst du selbst. Und ich gebe dir und deiner Behinderung auch nicht aus dem Weg. Ich bin zwar mehr oder weniger ohnmächtig, aber ich stelle mich zu dir. Ich stelle mich zu deiner Seite. Und er ergriff seine Hand. Plötzlich fasst einer an. fast einer mit zu. Warum tun wir das so wenig? Die Jünger handeln hier, indem sie zuerst die ganze Problematik erörtern. Das war nicht ihre Ding. Sie sprachen nicht über die Problematik. Die Jünger machten von ihrem Glauben Gebrauch. Im Namen von Jesu Christi stehe auf. Sie sind keine Bedenkenträger, sondern Christusträger. Und das bringt diesen Menschen wieder auf die Beine. Ich wünsche mir das so oft, dass wir so gerade in der Gemeinde miteinander umgehen, uns anschauen, auf unsere Hilfsbedürftigkeit uns anschauen mit den Augen von Jesus, uns anschauen aus der Kraft des Gebets und uns die Hand reichen und sagen, komm, ich fasse mit an und ich halte dich auch und fest und du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin Lukas dankbar, dass er diese Geschichte in der Apostelgeschichte aufgenommen hat und hier nicht ein Wunder erzählt, das Jesus getan hat, sondern es wird ein Wunder erzählt, das dadurch geschieht, dass zwei Christen den Mut haben, von ihrem Glauben Gebrauch zu machen und nicht sagen, wer weiß, ob es wird, ich mache mich ja vielleicht lächerlich, wenn es nicht klappt. Sie sagen, sieh uns an und sie fassen ihn bei der Hand und sie sagen ihm auch, Gold und Silber haben wir nicht, was wir aber haben, das geben wir dir im Namen von Jesu, steh auf und geh umher. Allein mit Geld kann man nicht alles machen. Immer wieder kommen in dieser Geschichte diese Ausrufezeichen statt Fragezeichen vor. Und das ist nicht einfach so ein Willensentschluss, sondern das ist eine Lebenserfahrung oder sollte eine Lebenserfahrung werden. Wenn wir Apostelgeschichte 3 lesen, wird uns das auffallen. Ausrufezeichen statt Fragezeichen in der Stunde des Gebets, in der Stunde der Zuwendung zu Gott, der Öffnung meines Lebens. Und gemeinsam ist uns die Gewissheit des Glaubens, der von der untersten Ebene der möglichen Erfahrung auf die höchste Ebene der wirksamen Nähe Gottes führt. Vom Elend und der Ohnmacht zum Gotteslob und zum aufrechten Gang. Und er ging mit ihm in den Tempel, lief, sprang umher und lobte Gott. Lief und sprang umher und lobte Gott. Etwas von dieser Freude und Bewegung und Beweglichkeit fehlt uns doch oft in der Regel. Das bedeutet aber nicht, dass wir anfangen zu tanzen und zu schreien und zu jubeln und Heilungsgottesdienste versuchen. Das bedeutet, dass wir einander sehen, dass wir einander die Hand reichen, einander aufhelfen, einen aufrechten Gang auch zubilligen. Der Behinderte ist in dieser Geschichte kein Bettler mehr, sondern ein Bruder. Er wird nicht aufgefordert, sein Leiden stillschweigend zu tragen, damit er die Gesunden nicht beunruhigt. Er wird in die Hand genommen und predigt auf seine Weise von der Kraft Jesu Christi. Ich selbst bin oft genug überrascht und verwundert über die Glaubensenergie, die Christus uns anvertraut und immer wieder anvertraut. Wie gesagt, leichte Wunder sind nicht zu erwarten. Rollstühle können nicht einfach in die Ecke gestellt werden. Krankheiten nicht einfach wegdiskutiert werden. Belastungen nicht einfach in Luft aufgelöst werden. Aber wie wir gemeinsam den Begegnen und miteinander Das hat uns Christus gelehrt und auf diesen Weg geht er auch weiter mit uns voran. Die Geschichte lehrt uns, dass wir auf der einen Seite nicht viel haben, aber wenn wir das Wenige, was wir haben, im Namen unseres Gottes einsetzen, dann kann und wird Gott etwas Wunderbares daraus machen. Und dazu helfe uns Gott. Amen. Lass uns zum Segen aufstehen. Jesus spricht es, mögen Berge und Hügel weichen, aber meine Kraft wird nicht von dir weichen. Und so segne dich Gott, der Vater, der dich erschaffen hat. So segne dich Jesus, der dich erlöst hat. Und so segne dich der Heilige Geist, der dir im Alltag beisteht. Amen.